was für Strategien haben wir in postfaktischen Zeiten dann? Also das stellt sich ja für uns auch als WissenschaftlerInnen. Ja, wollen wir quasi, lassen sich diese postfaktischen Zeiten mit Fakten bekämpfen? Oder haben wir nicht eigentlich, also ist das, oder ist das nicht eine ungleiche Auseinandersetzung?
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Das Jahr 2024 neigt sich nun dem Ende zu. Und in dieser Spezialfolge zum Jahresende reihen wir uns einer medialen langen Tradition ein und machen einen Jahresrückblick. Doch vor dem Rückblick soll eins nicht unerwähnt bleiben. Unsere treuen ZuhörerInnen ist es bestimmt aufgefallen. Die Novemberfolge haben wir einfach nicht geschafft. Tut uns leid. Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Wir arbeiten aber weiterhin dran, um euch weitere Episoden zu produzieren, damit ihr regelmäßig mit weiteren Folgen auch bestückt werdet. Also dranbleiben lohnt sich. Und weil viel passiert ist, nicht nur in den letzten Monaten, werfen wir in dieser Episode einen Blick zurück auf das Jahr 2024. Was ist in der Integrations- und Migrationspolitik passiert und welche Dynamiken beobachten wir in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung? Es gibt viel zu reflektieren, zu analysieren und zu hinterfragen. Um das zu tun, haben wir einen ganz besonderen Gast für diese Folge. Wir freuen uns sehr, Dr. Cihan Sinanoğlu begrüßen zu dürfen. Cihan ist Sozialwissenschaftler und Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor NADIRA am DIZIM-Institut, dem Deutschen Institut für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch und darauf, gemeinsam mit Cihan einen kritischen Blick auf ausgewählte Themen des Jahres zu werfen und zu diskutieren. Hallo Cihan, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Malve und mit mir moderiert heute Andrea. Hallo Andrea.
Hi Malve, hi Cihan, hi ZuhörerInnen. Und ich habe jetzt die Ehre, weiterzumachen mit den Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, Cihan, bekommst du jetzt zwei Entweder-Oder-Fragen von uns gestellt. Die erste ist: ARD-Jahresrückblick 2024 am 18.12. mit Esther Sedlacek oder ZDF-Hammerjahr 2024, der satirische Jahresrückblick mit Werner Doyer und Andreas Wiemers. Bei welcher der beiden Sendungen wärst du lieber zu Gast?
Oh Gott, ich kenne weder die ModeratorInnen, die du gerade genannt hast, noch die Sendungen.
Das macht nichts. Du kannst, glaube ich, entscheiden, möchtest du lieber bei einem ernsthaften Jahresrückblick mitmachen oder bei einem satirischen Jahresrückblick? Vielleicht ist das der Kern der Frage.
Nee, schon bei einem ernsthaften. Also okay. Dann, I'm going for ARD.
Alles klar.
Das ist doch cool, weil dann haben wir auf jeden Fall einen Gast auch für einen ernsthaften Rückblick bei unserem Podcast. Und unsere zweite Frage, die wir immer mit Entweder-Oder stellen, ist immer unsere klassische Frage. Arbeitest du eher mit den qualitativen oder mit quantitativen Methoden?
Also ich bin ein qualitativer Forscher, aber am NADIRA arbeiten wir natürlich sehr, sehr viel mit quantitativen Daten. Das ist wahrscheinlich lame, weil immer sagt, beides oder so, aber ich mache das tatsächlich mit beidem.
Nee, das ist auch super und darauf haben wir auch ein bisschen spekuliert, weil darauf kommen wir ja auch in der weiteren Folge noch zurück, dass du mit beiden Methoden arbeitest und von Hause vielleicht qualitativ erstmal sozusagen sozialisiert wurdest und in die quantitativen Methoden gezogen.
Genau.
Vielleicht ist es so. Fangen wir nun an mit unserem Jahresrückblick. Das Jahr hat turbulent begonnen und natürlich hat auch das Jahr 2024 ist jetzt kein unbeschriebenes Blatt. Und zwar, das Korrektiv brachte ein Treffen von Rechtsextremen im November 2023 ans Licht. Und das Ziel des Potsdamer Treffen war nichts anderes, als dass Menschen, egal welcher Staatsangehörigkeit, aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden sollten. Bei dem Treffen waren viele Personen anwesend, auch mit politischem Einfluss, wie AfD-Funktionäre. Diese Remigrationspläne haben zu einer historisch seltenen Mobilisierung in Deutschland geführt. Und Cihan, hier fragen wir dich, wie hast du die Proteste wahrgenommen?
Also erstmal, ich war auf einigen Protesten. Ich war auf einer Demonstration in Hamburg, einer in Göttingen. Und mich hat das schon emotional berührt, weil ich quasi in der Phase davor immer dachte, wo bleibt eigentlich der Widerstand und das Aufbäumen der Zivilgesellschaft gegen diesen Rechtsruck, den wir, glaube ich, alle erlebt und wahrgenommen haben. Und deswegen war das erstmal im ersten Augenblick emotional, weil das natürlich was mit Menschen macht, die Rassismus erleben, die so sozialisiert wurden, dass man merkt, ach krass, ich bin überhaupt nicht alleine in diesem Land, sondern es gibt genug Leute und Menschen, die quasi für dich auch dort auf der Straße sind. Das war so mein Gefühl und es hat mich krass berührt, als ich das gesehen habe. Aber relativ danach oder kurz danach habe ich mich schon gefragt, weil ich erstmal wahrgenommen habe, dass diese Proteste und Bewegungen wenig migrantisch waren. Und ich mich gefragt habe, woran das eigentlich liegt, dass das wenig migrantisch ist. Das war so das erste Unbehagen, was ich dann hatte. Und das zweite war, dass ich mich gefragt habe, weil dann die Protestierenden immer gerufen haben, ganz Göttingen, ganz Hamburg, ganz Berlin hasst die AfD. Und ich damals schon dachte, dass das enorm verkürzt ist. Mir schon klar, dass politische Parolen oder Parolen auf Demonstrationen natürlich verkürzen und zuspitzen müssen. Mir schien aber das mehr zu sein als nur eine Parole, sondern da waren Leute auf der Straße, die gegen etwas waren und die quasi den Protest als etwas gesehen haben, was eine Frage von Haltung ist. Und ich bin mir nicht sicher, und da kommt halt meine Perspektive als Rassismusforscher rein. Für mich ist Rassismus, und das ist das, was ich quasi mit der AfD verbinde, aber auch mit einer Normalisierung, die über die AfD hinausgeht, also mit einer Normalisierung von Rassismus. Und diese Parolen greifen halt zu kurz, weil Rassismus für mich keine Haltung ist, sondern Rassismus ist eine Struktur. Und wenn ich diese Struktur sichtbar machen will und quasi bekämpfen will, dann muss ich im Grunde genommen auch darüber nachdenken, wie möchte ich eigentlich zusammenleben in dieser Gesellschaft. Also eine Utopie entwickeln. Und das bedeutet, darüber nachzudenken, wie wollen wir Arbeit organisieren? Wie wollen wir damit umgehen, dass Menschen ausgebeutet werden, in Jobs arbeiten, die schlecht bezahlt sind, in Jobs arbeiten, die quasi nur zeitlich begrenzt sind und so weiter. Aber auch in Bezug auf die Wohnungsfrage. Wie wollen wir Wohnen organisieren in urbanen Gegenden? Ja, also wir sehen, kriegen das ja alles mit Wohnungsknappheit, steigenden Mieten, steigenden Energiekosten und so weiter. Aber auch die Frage von, wie wollen wir eigentlich den Zugang zur Gesundheitsversorgung organisieren? Und mit organisieren, da steckt immer was dahinter. Mit organisieren meine ich, also der Adressat, die Adressatinnen sind alle Menschen, die in diesem Land leben. Und diese Fragen waren einfach nicht existent, sondern es war nur die Frage von, wir sind gegen die AfD und das war's. Und ich glaube aber, dass das, wie gesagt, zu kurz greift und dass es mehr braucht. Und dieses Mehr, das gab es nicht, das war das eine. Und das andere war, Alfred Jäger heißt der, glaube ich, der hat ein Buch geschrieben zur Hyperpolitik. Und seine These ist, dass wir in einer Zeit leben, die eine hohe Politisierung zeigt. Also wir haben das ja erlebt bei der Black Lives Matter Bewegung, aber auch bei der Fridays for Future Bewegung, die im Übrigen die Driving Force waren bei den Protesten nach den Korrektivrecherchen. Also deswegen haben die so gut mobilisieren können, weil die quasi auch Strukturen aufgebaut haben, die vorher quasi entstanden sind in der Klimaprotestbewegung. Aber diese Politisierung von Massen, wenn man so will, die geht aber nicht einher mit einer Institutionalisierung. Das heißt, es gibt quasi ein Gap zwischen der Politisierung von Menschen und den Institutionen. Und dieser Gap hat dazu geführt, dass es wirklich wenig politische Forderungen in diesen Protesten gab, aber auch auf quasi fehlende Anbindung in Parteien, in Gewerkschaften, in Kirchen und so weiter hatten. Und dass daraus deswegen nichts entstanden ist, sondern ganz im Gegenteil, im Grunde genommen sind die Proteste verpufft. Und wir haben danach eine Europawahl und drei Ostwahlen hinter uns und sehen AfD stärkste Kraft in einem Bundesland, in einem Bundesland nur zweitstärkste Kraft, aber sehr, sehr knapp daran vorbei. Sie sind eingezogen ins Europaparlament, sogar gestärkt dort eingezogen. Also das ist das, was mich umgetrieben hat. Dieser Backlash, den wir erleben und im Grunde genommen das Verpuffen dieser Proteste.
Und würdest du auch sagen, dass genau diese strukturelle Anbindung, die gefehlt hat, der zentrale Lerneffekt aus diesen Protesten war? Oder was siehst du als Lerneffekt aus den Protesten? Weil du sagst ja selbst, es hat das Strukturelle gefehlt, es haben quasi auch Forderungen gefehlt. Was können wir quasi für eine neue Mobilisierung vielleicht auch lernen?
Ich glaube, also für mich der Lerneffekt war, dass es schon gut ist und richtig ist, zu mobilisieren gegen etwas, weil das mobilisiert tatsächlich über Gruppengrenzen hinaus. Da waren ja auch viele konservative Milieus auch daran beteiligt an diesen Protesten. Also die konservativ-bürgerlichen Milieus, so will ich das mal nennen. Und das ist ja klar, wenn man gegen etwas ist, dann lässt sich leichter mobilisieren. Und ich glaube auch, dass das immer noch benötigt wird. Also im Grunde genommen braucht es diese Mobilisierung weiterhin. Im Grunde genommen auch im nächsten Jahr, jetzt im Grunde genommen, aber dann vielleicht hoffentlich auch im nächsten Jahr. Und dann braucht es quasi aus dieser Bewegung heraus eine Bewegung, die konkrete politische Forderungen stellt. Keine Ahnung, 10-Punkte-Plan macht für eine Migrationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Ja, wo diese Fragen, die ich gerade angedeutet habe mit, wie wollen wir zusammen arbeiten, wie wollen wir zusammen wohnen, wie wollen wir unser Gesundheitssystem organisieren, wie wollen wir ein menschenwürdiges Leben für alle organisieren, diese Fragen stellt. Und das bedeutet dann aber, dass diese Bewegung natürlich an Zulauf verlieren wird. Das ist ja ganz normal, weil die Vorstellungen darüber, wie wir leben wollen, sind in pluralen Demokratien ja ganz unterschiedlich. Aber trotzdem braucht es quasi aus dieser Zivilgesellschaft heraus Forderungen, die von einer breiten Mehrheit getragen werden. Und das fehlt so ein bisschen. Und im Grunde genommen ist das mein Learning. Es braucht quasi zwei, eine große und dann aus der herauskommt dann eine Bewegung, die eben diese konkreten politischen Forderungen aufstellt und genau die politischen AkteurInnen, die Parteien, quasi dazu drängt, sich mit diesen Forderungen aus der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Und das wiederum würde jetzt in Bezug auf unsere Themen auch bedeuten, dass man die Bedarfe, Bedürfnisse von migrantischen Milieus und Gruppen inkorporiert. Und das schien mir doch nicht der Fall zu sein in der Vergangenheit.
Also das, was ich jetzt auch von deiner Beschreibung her wahrnehme, ist halt auch immer eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einzunehmen. Also so, ne, wie wollen wir leben, Zugang zur Gesundheit, also Sachen auch, die du angesprochen hast mit der migrantischen Perspektive. Also es ist jetzt nicht so, bestimmte Gruppen sozusagen explizit hervorzuheben oder?
Also ich würde sagen, mich eine gute rassismuskritische Analyse von gesellschaftlichen Strukturen macht natürlich diese Ungleichheits- und Machtverhältnisse sichtbar. Und entwickelt daraus dann Handlungsempfehlungen für die Politik, die immer universell sein müssen. Es geht immer darum, ein besseres Gesundheitssystem, Bildungssystem, einen Arbeitsmarkt für alle zu schaffen. Das ist für mich immer, also muss der Anspruch sein, einer rassismuskritischen Bewegung, aber jetzt auch in Form, wenn ich quasi als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin auf diese Strukturen gucke, muss ich mir immer darüber Gedanken machen, wie mache ich sie demokratischer für alle. Also im Bildungssystem ist das für mich eigentlich sehr, sehr klar als Beispiel. Wir wissen ja, dass der Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen, von SchülerInnen, vor allem von der sozialen Herkunft abhängt. Das heißt, auch weiße ArbeiterInnen-Kinder haben es schwerer in diesem Schulsystem. Und eine Rassismuskritik macht natürlich das sichtbar in Bezug auf rassifizierte Kinder und die Ungleichheitsverhältnisse im Bildungssystem. Aber daraus folgt ja nicht, okay, wir müssen jetzt hier die Migrantinnenkinder quasi bevorteilen oder Dinge so machen, damit sie auch können, sondern die Kritik geht ja, ist ja viel größer als diese, sondern die Kritik geht dahin, dass dieses Bildungssystem grundsätzlich Ungleichheitsverhältnisse hervorbringt. Und diese hängen natürlich mit Rassismus zusammen, aber auch damit, dass die soziale Herkunft so entscheidend ist. Und deswegen wäre dann die Lösung oder die Forderung zu sagen, okay, wir müssen ein Bildungssystem bauen, das alle Kinder in, alle Kinder mitnimmt. Und genau, und im Moment ist das ja so durch Selektionseffekte, durch Übergänge, durch bestimmte Art von Benotungsstrukturen, dass das schwierig ist. Oder durch Bezirke, wie Schulen ausgestattet werden und so weiter. Da kommen ja diese ganzen Fragen dieser institutionellen Diskriminierung mit rein. Und das muss eine gute Rassismuskritik leisten, diese unterschiedlichen Phänomene zusammenzubringen.
Ja, danke. Also welche Folgen das hat, darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Jetzt springen wir aber tatsächlich von Januar erstmal in den Mai. Und zwar haben wir im Mai beobachtet, dass Donald Trump vom New York Supreme Court in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden hat. Und wenige Monate später haben wir tatsächlich einen Präsidenten der USA, der Donald Trump heißt. Das heißt, auch hier haben wir gesehen, dass der Wahlkampf von Donald Trump oder auch generell den USA von rechtskonservativen Diskursen geprägt war. Wenn wir uns das vergleichend anschauen wollen, Jihan, siehst du Parallelen zwischen den rechtskonservativen Diskursen in den USA und hier?
Ich sehe auf jeden Fall Parallelen. Es gibt quasi, wir wissen das aus Zeitungsrecherchen, aber auch aus, ich weiß das auch aus Gesprächen, die ich mit Expertinnen dazu geführt habe, dass zum Beispiel Steve Bannon, einer der Taktgeber der Rechten in den USA und auch im Grunde genommen der Ghostwriter von Trump durch Europa tourt oder getourt ist und das immer noch macht, indem er unterschiedliche Länder in Europa bereist hat und dort mit den rechten, rechtskonservativen Kräften Netzwerkarbeit leistet und im Grunde genommen immer ein Playbook dabei hat. Und das Playbook ist zum Beispiel der Angriff auf die demokratischen gesellschaftlichen Institutionen der Länder. Medien, Wissenschaft und so weiter. Und diese Angriffe dienen natürlich dem Zweck, vor allen Dingen die Rechten zu stärken. Und da spielen natürlich Fragen der Migration auch eine entscheidende Rolle. Und das zeigt uns, dass die Rechte sehr, sehr gut organisiert ist. Und das weltweit. Und ich glaube, andere politische Kräfte, linke politische Kräfte, aber auch politische Kräfte der demokratischen Mitte, nennen wir es, wie wir wollen, haben die internationale, transnationale Dimension der Rechten noch gar nicht begriffen. Das ist das eine. Das zweite ist, im Grunde genommen, die ganzen Debatten über Fake News, die ja über Trump im Grunde genommen sehr, sehr populär geworden sind. Also im Grunde genommen alles, was an Kritik, an Differenzierung, an rationalen Argumenten, an die wir uns ja eigentlich gewöhnt hatten in demokratischen Auseinandersetzungen, obsolet geworden dadurch. Alles, was in diese Richtung geht, ist Fake News. Und wie gehen wir eigentlich, was für Strategien haben wir in postfaktischen Zeiten dann? Also das stellt sich ja für uns auch als WissenschaftlerInnen. Ja, wollen wir quasi, lassen sich diese postfaktischen Zeiten mit Fakten bekämpfen? Oder haben wir nicht eigentlich, also ist das, oder ist das nicht eine ungleiche Auseinandersetzung? Und ich glaube, das ist quasi so eine zweite Frage, die ich mir stelle. Und ich möchte das jetzt nicht, das ist mein dritter Punkt. Ich finde, wir müssen andere Begrifflichkeiten finden, um zu beschreiben, was mit Trump, aber auch darüber hinaus mit Putin, diesen ganzen autoritären Entwicklungen einhergehen. Deswegen, manche zeichnen das jetzt Faschismus, Neofaschismus. Ich bin da echt so ein bisschen vorsichtig. Aber ein Hauptelement des Faschismus war es, ein Baustein war eine intellektuellen Feindlichkeit. Und das sehe ich schon auch, und das ist das, was ich meinte mit Angriffe auf Wissenschaft, dass eigentlich alles delegitimiert wird, was wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Und da sehe ich schon Parallelen, das ist natürlich hochgefährlich, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse quasi nur noch als Fake News im Grunde genommen debattiert werden, dann ist das schon sehr, sehr gefährlich. Das heißt, wir sind im Grunde genommen, werden wir direkt angegriffen. Und das meine ich mit dem Playbook von Bannon, das haben die Rechten in diesem Land sehr, sehr gut begriffen, dass das quasi die Ziel, eine der Zielscheiben sein muss. Und das erleben wir ja tagtäglich jetzt.
Und würdest du da sagen, dass der Intellektualismus in den USA und Deutschland so gleiche Ausmaße oder Dimensionen hat, oder?
Nein, das hat nicht die gleichen Ausmaße, aber man sieht so erste Tendenzen dahingehend, sodass quasi unsere wissenschaftliche Arbeit in Frage gestellt wird. Also in Bezug auf meine Person hat das natürlich immer auch rassistische Untertöne, weil man mir versucht, die Wissenschaftlichkeit abzusprechen aufgrund meiner Herkunft oder meines sichtbaren Migrationshintergrundes oder whatever. Und das sieht man aber auch zum Beispiel in den Klimaprotesten, in der Klimaforschung, weil auch da quasi den Klimaforscher in Aktivismus zugeschrieben wird. Und das hat natürlich den Zweck, die Wissenschaftlichkeit abzusprechen. Das wäre alles politisch gesteuert und so weiter. Und das halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und deswegen würde ich sagen, es hat nicht das Ausmaß, wie es in den USA hat, aber wie gesagt, in bestimmten Tendenzen lässt sich das auch in Deutschland beobachten. Und das ist gefährlich und dagegen müssen wir natürlich was tun.
Ja, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht und da kommen wir auch tatsächlich auch nochmal zu der Frage von Aktivismus, kommen wir gleich auf jeden Fall zurück. Wir versuchen natürlich diesen Jahresrückblick chronologisch zu machen und da merkt man, dass viele Themen ineinander verflochten sind und daher seht es mir nach, wenn ich ein, zwei Themen quasi auf später verschiebe, weil ich jetzt an der Stelle nochmal eine Nachfrage habe. Und zwar, was würdest du sagen, was sind so auch die zentralen Themen, die sich der rechtskonservativen Diskurse, also was nehmen sich so die rechtskonservativen Diskurse als Themen hauptsächlich an? Also welche Bereiche haben die für sich entdeckt? Wo agieren sie sehr stark?
Ja, also das ist natürlich das Thema der Migration. Das ist das zentrale Bindeglied, ja, was diese, was so rechtskonservative Kreise zusammenhält und womit sich halt sehr, sehr gut auch mobilisieren lässt. Jetzt in Wahlen sehen wir das aber auch. Dann, wenn man quasi Proteste auf die Straße bringen will, wenn man vor geflüchteten Unterkünften protestieren will und so weiter. Also das ist das Thema. Und im Grunde genommen ist dieses ganze Thema aber aufgeladen natürlich mit Rassismus, weil hier ja unterschiedliche Gruppen in ein hierarchisches Verhältnis gesetzt werden. Dann geht es darum, dass die Geflüchteten quasi in die Sozialsysteme eingewandert werden, den Deutschen auf der Tasche liegen würden, faul wären, nicht arbeiten gehen wollen würden, kriminell wären und so weiter. Und das scheint im Moment sich zu verfangen. Und das, der eigentliche Skandal ist jetzt aber für mich, dass man bei der AfD weiß, dass das ihre politische Agenda ist. Aber dass die anderen demokratischen Parteien diese Agenda vielleicht rhetorisch anders, aber im Kern doch jetzt nicht groß unterschiedlich, diese Forderungen einfach übernommen haben. Und im Grunde genommen die AfD schon längst mitregiert, ohne dass sie in der Regierung sitzen würde. Und dass wir aus der Forschung aber auch wissen, dass die Übernahme rechtsextremer Parolen und Politiken am Ende immer nur die Rechtsextremen stärkt. Und das ist das, was mich als Bürger, also nicht mal als Wissen, als Bürger dieses Landes einfach extrem besorgt. Und genau, also das ist das, was mir wirklich Sorge bereitet. Also Migration, das andere ist, wir haben das jetzt in den letzten Wochen auch erlebt, eine neue Art toxischer Männlichkeit, die plötzlich auftaucht, also ein Antifeminismus, den wir beobachten können, über Trump, aber auch bis zu den politischen Führungskräften jetzt in diesem Land. Ich meine, Angela Merkel, bei all der Kritik, die ich auch an Angela Merkel natürlich habe, war dieses Spiegelcover mit, an was haben Sie gedacht, als Sie den Koalitionsbruch gesehen haben? Und sie hat einfach nur gesagt, Männer. Und ich glaube, das beschreibt sehr, sehr gut den aktuellen Stand hier. Also diese toxische Männlichkeit, die im Grunde genommen auch einen Backlash darstellt, in Bezug auf feministische Errungenschaften. Auch das haben die Rechtskonservativen für sich entdeckt. Und das geht ja bis zur Selbstbestimmung des Körpers. Wir sehen das bei der Frage von Abtreibung und so weiter und so fort. Da entsteht gerade was Neues, also neues altes Familienbild, was da aufrechterhalten wird, aber auch alte Rollenbilder, die wieder auftauchen und so weiter. Also das ein zweites Thema. Und das dritte Thema ist natürlich die ganze Frage von des Klimawandels. Ja, das wird jetzt alles in Frage gestellt und im Grunde genommen werden Profite und das Gewinnstreben und so weiter und der Wohlstand Deutschland wär jetzt in Gefahr, wenn man den WissenschaftlerInnen tatsächlich glauben würde und ihren Forderungen folgen würde und so weiter. Also das ist das dritte. Und ich glaube aber auch, vielleicht ein viertes Thema, was jetzt kein Thema ist, aber dessen Wirkung wir gerade ja alle spüren, ist diese Post-Corona-Zeit. Und ich glaube, da ist einfach so vieles kaputt gegangen. Und viele rechte Parteien greifen das natürlich auf, das, was da kaputt gegangen ist. Ja? Und ich glaube schon, dass es an einer oder anderen Stelle, dass es da Stigmatisierungen gab, dass da Leute ausgegrenzt wurden und so weiter. Und ich würde mich da jetzt gar nicht ausnehmen wollen, weil auch ich selbst, und das denke ich auch immer noch, dass diese Entscheidungen, die damals getroffen wurden, unter diesen Bedingungen die richtigen waren. Aber trotzdem habe ich selber gemerkt, wie unfassbar unsolidarisch es fand, wenn man sich halt nicht an die Regeln gehalten hat und so weiter. Und dann gab es aber sowas wie, Menschen konnten nicht bei ihren sterbenden Verwandten sein und so weiter. Also waren einige dieser Maßnahmen nicht doch überzogen? Und diese Frage stelle ich mir dann natürlich für mich selbst, weil ich selber dann mit den Gruppen, die dann auf der Straße waren, die sich nicht an diese Regeln gehalten haben, auch komplett isoliert habe aus meinem Leben. Und unabhängig jetzt mal davon, ob das richtig oder falsch war, ist jetzt so, also hier hat keine Versöhnung stattgefunden. Also diese Spaltung wurde niemals richtig thematisiert. Und wenn das aber nicht thematisiert werden kann, kann man auch nicht heilen als Gesellschaft. Und eigentlich bräuchte es sowas wie so eine Post-Corona-Versöhnungskommission, die nochmal das aufarbeitet, was da passiert ist, und diese ganzen Stigmatisierungen von Personen wirklich nochmal ernst nimmt und nochmal darüber nachdenkt, was hat das eigentlich mit den Leuten gemacht, um da zumindest so einen Diskussionsprozess anzustoßen. Und auf der anderen Seite, klar, das hat materielle Folgen gehabt für den Menschen. Viele haben ihre Jobs verloren und so weiter. Also ich glaube, da steckt halt enorm viel drin, was quasi von rechten Kräften abgegriffen wird. Also dieser Frust, der da quasi damals entstanden ist. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Thema, was jetzt so ein bisschen untergegangen ist, aber was von den rechtskonservativen Kräften immer wieder thematisiert wird.
Auch dazu würde ich natürlich viel lieber mit dir noch wesentlich länger reden, aber ich muss in der Chronologie weitermachen. Bleiben wir mal im Mai, und du hast auch das Thema quasi auch angesprochen mit Blick auf die finanzielle Situation der Leute. Das heißt, im Mai bleiben wir quasi dem Thema treu. Hier habt ihr die Veröffentlichung des nationalen, also des Nadira-Kurzberichts gehabt mit dem Titel Grenzen der Gleichheit, Rassismus und Armutsgefährdung. Und das ist ja quasi dann auch, das ist auch Mai, und da wollte ich dich einfach fragen, was willst du uns zu der Veröffentlichung sagen und was waren so zentrale Befunde dieser Veröffentlichung? Also einige Sachen sind da auch schon vorher schon ein bisschen angeklungen, aber jetzt zentral zu der Publikation.
Ja, also zentral ist natürlich, dass ich leite ja den Nadira gemeinsam mit Selin Salukutluk, und Selin quasi hier federführend in den Analysen und in der Verschriftlichung dieses Berichts. Und deswegen ist sie ja die Autorin. Ich kann nur wiedergeben, das, was sie für Nadira herausgefunden hat, aber dann natürlich auch geteilt hat mit der Bevölkerung und damit mit den unterschiedlichen Zielgruppen, die wir da hatten. Und für mich, das Learning, was wir daraus gezogen haben, war, wir wollten ja eigentlich gar keine Studie zu Armut machen, sondern wir haben in den Daten, die wir erhoben haben, zu diesen ganzen soziodemografischen Faktoren, die man immer erhebt, wenn man quantitative Erhebungen macht, gesehen, dass es da krasse Unterschiede gibt zwischen Menschen ohne Migrationshintergrund und unseren rassistisch markierten Gruppen. in Bezug auf die Armutsgefährdung. Und das kennen wir aus der Forschung, dass es das gibt. Aber wir haben halt mit unseren Daten die Möglichkeit, in diese Gruppen nochmal hinein zu zoomen. Also nicht nur über Menschen mit Migrationshintergrund in ihrer Armutsgefährdung zu sprechen, sondern auch zu schauen, wie sieht das denn eigentlich zum Beispiel bei Musliminnen in diesem Land aus oder bei schwarzen Personen oder bei asiatisch gelesenen Personen. Und das ist ja die Stärke des Nadira, dass wir da reinzoomen können, und wir konnten dort sehen, hätten wir jetzt nur den Migrationshintergrund angelegt, dann sieht die Armutsgefährdung in der Quote viel niedriger aus. Aber wenn wir dann in die Gruppen reinzoomen, sehen wir halt krasse Unterschiede. Und das ist vor allen Dingen bei der Musliminnen der Fall. Das ist die Stärke, das ist das, was ich mitgenommen habe. Und das Zweite, was ich mitgenommen habe, dass die gängigen Erzählungen der Integrationsforschung, jetzt nicht pauschal alle, aber die Erzählung von nicht nur der Integrationsforschung, sondern vor allem der Integrationsdebatte, die wir in Deutschland führen, immer die Erzählung war, du musst dich nur anstrengen, du musst einen vernünftigen Abschluss machen, und dann schaffst du es auch, erfolgreich zu sein in der Gesellschaft. Und diese Erzählung finden wir nicht in unserem empirischen Material. Das heißt, wir sehen, dass selbst Leute mit hohen Abschlüssen, selbst Leute, die arbeiten gehen und Geld verdienen, immer noch überproportional häufig von Armut gefährdet sind. Das heißt, es ist eigentlich eine Widerlegung der gängigen Integrationsnarrative, die wir in diesem Land haben. Ja, also du musst dich nur anpassen, du brauchst nur einen Job, du brauchst nur eine vernünftige Ausbildung, dann wird alles gut in deinem Leben. Das zeigt die Studie, stimmt halt nicht, sondern es braucht mehr als das. Ja, und das ist das, was ich am Anfang meinte. Wir müssen quasi unsere gesellschaftlichen Institutionen demokratisieren, damit Menschen, die Abschlüsse machen, auch vernünftige Jobs bekommen und dass Leute, die quasi schon in Arbeit sind, vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und beides, das zeigt dieser Bericht, da ist noch viel Luft nach oben.
Ja, vielen Dank. Deswegen meinte ich auch, bestimmte Themen hast du schon angesprochen. Und danke, Selin, für die coole Forschung. Wir verlinken natürlich den Bericht auch noch in den Shownotes und gehen jetzt ganz kurz in den Juni über. Und hier, weil die Zeit rennt, einmal eine kurze Frage. Also im Juni 2024 ist das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft getreten. Unter anderem sollen die Änderungen dazu führen, dass die Einbürgerung erleichtert wird. Das Gesetz sieht vor, beispielsweise Mehrstaatlichkeit zu ermöglichen. Das heißt, dass man bisherige Staatsbürgerschaften nicht abgeben muss. Und auch die Aufenthaltsdauer in Deutschland soll verkürzt werden. Jetzt kurze Frage an dich, Cihan. Möchtest du dazu eine Einordnung vornehmen oder sollen wir als Melting Pot eine ganze Folge dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht widmen? Was sagst du?
Das würde wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Ich will dazu nur sagen, ich sehe die Punkte, die du gerade aufgemacht hast, auch als Errungenschaft, als Weiterentwicklung und als auch den postmigrantischen Realitäten, in denen wir leben, angemessen. Auf der anderen Seite birgt dieses Gesetz, neue Staatsbürgerschaftsgesetz, aber nicht nur progressive Entwicklungen, sondern beinhaltet halt auch, wie ich finde, problematische Teile. Also dass man zum Beispiel diese Staatsbürgerschaft nicht erhält, wenn man staatliche Leistungen erhält, also staatliche Sozialleistungen erhält. Es ist auch ein Paragraph rein, ich kenne den genauen Wortlaut nicht, aber im Grunde genommen geht es auch so ein bisschen darum, das auch an Integration zu knüpfen. Ja, also man kann damit im Grunde genommen Dinge beschleunigen, man kann aber auch Dinge entschleunigen dadurch. Und die Frage ist eigentlich, was damit gemeint ist. Und da steckt, finde ich, eine problematische Prämisse dahinter. Und ja, also dass man quasi von Menschen, die irgendwo anders herkommen, bestimmte Erwartungen hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob Gesellschaften tatsächlich so funktionieren. Und für mich ist eigentlich die Staatsbürgerschaft nicht das Ende einer Integration, sondern der Beginn. Und das betrifft die politische Teilhabe, Und das betrifft grundsätzlich die gesellschaftliche Teilhabe. Und da gibt es ja schon auch erste Studien, die das zeigen. Und Personen, die eine Staatsbürgerschaft haben, die haben es halt auch leichter in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Deswegen würde ich hier eher für einen Paradigmenwechsel argumentieren. Aber wie gesagt, das würde jetzt zu lange dauern. Deswegen lass uns ruhig weitermachen.
Ja, danke für deine kurze Einordnung, Cihan. Ich mache jetzt hier mit dem Juni weiter, weil im Juni ist ja noch viel mehr passiert. Und zwar haben vom 6. bis 9. Juni die Europawahlen stattgefunden. Und die AfD konnte hier mit 15,9% deutliche Zugewinne verzeichnen. Im Jahr 2019 waren es noch allerdings auch schon mit Zugewinnen 11%. Und darüber hinaus ist auch ein EU-weiter Rechtsruck zu erkennen. Und diese Ergebnisse werden Folgen für die kommenden Jahre haben. Und weiter geht es dann ja im September noch mit weiteren Wahlen in Deutschland. Hier haben die Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen ebenso einen Zugewinn der AfD gezeigt. Und in Thüringen ist die AfD sogar die stärkste Kraft geworden mit 32 von 88 Sitzen. Das Jahr 2024 hat also mal wieder gezeigt, dass Aktivismus wichtig ist. Darüber haben wir ja vorhin auch schon ganz kurz gesprochen. Und gerade aber auch in Zeiten von so einem Rechtsruck steht Rassismusforschung aber auch unter einem Druck. Und dieser Druck wird dann auch oft verbunden mit so einem Vorwurf, dass Aktivismus statt Wissenschaft betrieben würde. Und hier stellt sich dann die Frage, die ich auch gern an dich stellen würde. Können denn Aktivismus und Wissenschaft getrennt werden und sollten sie überhaupt getrennt werden?
Ja, also ich denke natürlich über diese Frage sehr, sehr viel nach, weil es ja immer wieder auch eine Berichterstattung auch über meine Person gibt in Bezug auf meinen Aktivismus oder dieser wird mir zugeschrieben. Und ich würde aber sagen, dass diese Frage, wie eigentlich Aktivismus und Wissenschaft zueinander stehen, im Gründungsmythos der Soziologie liegt. Im Grunde genommen ist der Werturteilsstreit von Max Weber, der angelegt ist in der Gründung der Soziologie, schon da. Und er distanziert sich davon ja. Im Grunde genommen ist das ja auch eine Auseinandersetzung mit Marx. Und der Frage, müssen wir jetzt hier eigentlich Gesellschaft verändern oder nur beschreiben? Und Max Weber steht für eine Tradition, in der Gesellschaft vor allen Dingen beschrieben werden muss. Und nicht mehr. Und rückt die Soziologie ja auch in die Richtung der Naturwissenschaften. Ja, also die Soziologie wird quasi damit beauftragt, Methoden zu entwickeln, die dann denen der Naturwissenschaft ähneln. Ja, und da, also es liegt quasi schon da drin. Und es wird immer wieder quasi dann in neuen Gewändern diskutiert. Also dann zum Beispiel der berühmte Methodenstreit, ja, der Frankfurter Schule und die Auseinandersetzung mit Karl Popper und so weiter. Da geht es ja weiter, was ja auch unter dem Positivismusstreit dann in die Geschichte der Sozialwissenschaften eingeht. Auch da geht es ja darum, was darf Wissenschaft und was darf es nicht. Also das ist quasi eine Traditionslinie dieser Debatten. Die werden jetzt quasi nochmal neu, in einem neuen Gewand, quasi mit dem Label des Aktivismus überschrieben. Aber eigentlich gehen die Debatten viel, viel weiter zurück. Und die Personen, die diese Vorwürfe dann machen, die denken, sie hätten was völlig Neues jetzt entdeckt und könnten Wissenschaftler jetzt überführen damit, mit ihrem Aktivismus, checken aber überhaupt nicht, dass die Debatte viel älter ist, als sie sich vorstellen können. Und im Grunde genommen gibt es für mich immer hier, wie soll ich sagen, Kriterien, wo ich mich selber immer wieder abklopfen muss. Und das erste ist, was ist mein Begründungszusammenhang? Also wie komme ich auf die Fragestellungen, die mich interessieren oder die Nadira interessieren sollten? Was ist der Fokus? Und das muss man ganz transparent machen. Wir sind alle quasi, um mit Hannah Arendt zu sprechen, in einer Vita Activa, aktiv handelnde Wesen, die bestimmte Ziele verfolgen, die eingebettet sind, die bestimmte Motivlagen haben, die eine bestimmte Sozialisierung, eine Positionierung in der Gesellschaft haben. Und das muss ich offenlegen in meinem Begründungszusammenhang, warum ich mich mit bestimmten Themen auseinandersetze. Und dann gibt's aber auch einen Verwertungszusammenhang, wenn man so will. Also ich muss darlegen, wie ich die Fragen, die ich hatte, beantwortet habe. Also die Methoden offenlegen. Mhm. Also klar sagen, wie bin ich denn, also ich habe eine Fragestellung und wie habe ich jetzt diese Fragestellung beantwortet? Welche Methoden habe ich benutzt, um meine Ergebnisse zu bekommen? Und wenn ich mit diesen Vorwürfen dann konfrontiert werde, sage ich dann immer, Bro, check den Methodenbericht. Mhm. So, darüber können wir streiten. Sind die Methoden richtig? Habt ihr vielleicht falsche Fragen gestellt? Habt ihr in den Auswertungen Fehler gemacht? Warum habt ihr die Variable A mit Variable B korreliert? Warum nicht mit einer anderen Variable? Wo sind die qualitativen Ergebnisse? Wie sind diese Ergebnisse miteinander oder die Methoden miteinander verschränkt? All diese Fragen sind für mich Fragen, wo es sich zu streiten lohnt und wo wir uns mit auseinandersetzen müssen. Hm. Das andere ist quasi im Grunde genommen ein Argument, was immer abzielt auf meine Person. Ja, auf meine politischen Einstellungen, ja. Auf meine, so, und das sind Argumente, die nerven mich natürlich, aber die nehme ich mittlerweile ehrlich gesagt nicht ernst. Weil es ja klar ist, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin ist eingebettet in Gesellschaft, und dadurch niemals objektiv, neutral, ja, auf so einem archimedischen Punkt die ganze Gesellschaft, alle AkteurInnen überblickend. Das ist natürlich total veraltetes Verständnis von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit. Aber wir müssen auch im Nadira sehr, sehr sauber arbeiten. Und wie gesagt, unsere Daten sind ja auch einsehbar für die Öffentlichkeit, auch für die wissenschaftliche Community. Damit kann man nochmal eigene Analysen machen. Man kann die Analysen überprüfen. Vielleicht kann man die Hypothesen, die wir daraus entwickelt haben, wieder widerlegen und so weiter. Also da bin ich schon auch konservativ wissenschaftlich unterwegs, weil ich finde auch, dass die Methodenfrage, die Transparenz enorm wichtig ist. Und das gewährleisten wir. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein politisch aktives Wesen. Ich finde, eine Rassismusforschung muss immer auch eine transformative Perspektive beinhalten. Warum, für wen machen wir die Forschung denn? Und diese Frage für wen und so weiter, das sind ja auch ethische Fragen, die damit einhergehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier gar nicht mehr zurückgehen können, sondern nach vorne gucken müssen und gucken müssen, mit wem wollen wir diese Forschung machen, wie werden Communities mit einbezogen, also betroffene Personen und so weiter. Das sind für mich die entscheidenden Fragen.
Also jetzt fernab von den, sag ich mal, Objektivitätsdiskussionen, die du jetzt erläutert hast, würdest du sogar sagen, Aktivismus und Wissenschaft bedingen sich sozusagen gegenseitig?
Ich will das gar nicht in so einen Gegensatzpaar bringen, sondern das steht komplementär zueinander. Mhm. Und beide Wahrheitsregime oder Wissensproduktionen bereichern sich gegeneinander. Aber also ein Aktivist, der hat natürlich andere Wege, um seine Ziele zu erreichen. Und die Wissenschaft hat andere Logiken und so weiter. Also es ist jetzt nicht deckungsgleich, sondern wir als Wissenschaftler müssen offenlegen, ja, wie wir zu unseren Ergebnissen und Befunden kommen. Natürlich müssen auch AktivistInnen ihre Argumentationslinien klar machen, wie sehen sie Gesellschaft, wo sehen sie diese Ungleichheiten und so weiter. Aber sie operieren quasi an unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, es gibt was Komplementäres. Und gleichzeitig würde ich immer sagen, so begreife ich Wissenschaft, wir brauchen im Grunde genommen eine epistemische Demut. Wir müssen auch die Grenzen unserer Handlungen wahrnehmen und unseres Wirkungsbereiches wahrnehmen, weil Wir können gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen darlegen, sichtbar machen. Wir können auch darüber nachdenken, was könnte man dagegen tun. Aber in der Umsetzung, in der Operationalisierung, in der Organisierung von Mehrheiten, in diesen ganzen politischen Prozessen, da endet unsere Wirkung. Ab dann sind wir wirklich dann im politischen Feld, in Feldern der Aushandlungen, der argumentativen Auseinandersetzung, der politischen Auseinandersetzung und so weiter. Und da würde ich mir oft wünschen, dass wir, wie gesagt, eine demütige epistemische Haltung zu entwickeln. Und genau, und darüber hinaus aber gibt es sehr, sehr viele Überschneidungen. Und für die Rassismusforschung jetzt ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil, also nicht anders, ich bleibe bei meinem Standpunkt, aber die Rassismusforschung an sich kommt ja aus einer Bewegung. Also das sind quasi die Communities, die Personen, die von Rassismus betroffen sind, haben sich theoretisch darüber Gedanken gemacht, wie lässt sich das greifen, wie lässt sich das verstehen und wie lässt sich das bekämpfen. Und deswegen ist die Frage von, inwieweit lassen wir eigentlich, also inwieweit inkorporieren wir eigentlich die Communities, die von Rassismus betroffen sind, zentral für die Rassismusforschung. Mit all den Konflikten, die damit einhergehen, mit all den Aushandlungen, die damit einhergehen, scheint mir doch eine Rassismusforschung ohne die Einbindung von Communities eine zu sein, die eine unfassbare Leerstelle offenlegt, weil wir natürlich an den Lebensrealitäten der Menschen da sein müssen, an den Themen der Menschen da sein müssen, um zu verstehen, um zu begreifen, wie Rassismus sich eigentlich zeigt in dieser Gesellschaft.
Okay, wir gehen jetzt mal in der Chronologie weiter zu Oktober und November. Am 17. Oktober wurde die Krankenhausreform im Bundestag verabschiedet und am 22. November mit großem Wirbel im Bundesrat gebilligt. Und Kern der Reform ist ein geringerer ökonomischer Druck für Kliniken und eine flächendeckend bessere Versorgungsqualität. Im Nadira habt ihr auch das Schwerpunktthema Gesundheit bearbeitet und in eurem Bericht Rassismus und seine Symptome publiziert. Der Bericht ist zwar schon letztes Jahr, also 2023, erschienen, hat aber auch in 2024 eine breite Aufmerksamkeit erfahren. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du kurz die zentralen Findings aus eurem Bericht hier darlegen könntest.
Ja, also die zentralen Ergebnisse sind, dass wir zum einen, oder vielleicht, ich glaube, das muss ich vorneweg schicken, weil das wichtig ist. Wir haben diesen Bericht, der basiert auf ganz unterschiedlichen Zugängen. Also wir haben quasi Menschen befragt in unserem Nadira-Panel. Wir haben aber auch ein Experiment durchgeführt. Wir haben aber uns auch Lehrmaterialien von Studierenden angeguckt. Wir haben eine partizipative Studie durchgeführt mit Patientinnen, im Grunde genommen, die wir als Co-Forschende ausgebildet haben, die darum wiederum mit anderen Personen oder mit anderen Patientinnen quasi Fokusgruppen durchgeführt haben. Also es war quasi ein multimethodischer Zugang. Und das macht die Stärke dieses Berichtes aus und ist in seiner Art auch einzigartig. So, das gibt es so in dieser Form noch nicht oder gab es noch nicht in Deutschland. Und eines der Hauptergebnisse ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem allgemeinen Gesundheitszustand, also wir haben die Person gefragt, wie würden sie ihre Gesundheit einschätzen, ihre körperliche Gesundheit vor allen Dingen, also ihre physische Gesundheit, und von Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung. Das heißt, je mehr Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung ich mache, desto schlechter schätze ich meinen körperlichen Gesundheitszustand ein. Diesen Zusammenhang zwischen Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen und der finden wir auch bei psychischen Belastungen, also bei Angst- und Depressionsstörungen. Das heißt, je mehr Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung ich mache, desto schlechter schätze ich meine psychischen Zustände ein. Und das ist das erste Finding. Und das ist das, was man im Grunde genommen immer wieder hört, natürlich, wenn man mit Menschen spricht, die von Rassismus betroffen sind. Aber hier können wir es auch empirisch quasi darlegen. Und das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Befund. Der zweite Befund ist, und das ist das Experiment, was wir durchgeführt haben. Wir haben fiktive Terminanfragen an über 6000 Ärztinnen verschickt. Und diese fiktiven Terminanfragen haben wir mit unterschiedlichen Namen ausgetauscht. Also mal mit einem türkeistämmigen Namen, mit einem nigeranischstämmigen Namen und dann mit einem deutschen Namen. Immer wieder variiert. Mal hatten die Personen Doktortitel, mal nicht. Mal waren sie privat versichert, mal krankenversichert, mal gesetzlich versichert. Und da konnten wir feststellen, dass die Personen mit einem türkeistämmigen und nigeranischstämmigen Namen eine 6-7% niedrigere Wahrscheinlichkeit hatten, eine positive Antwort von den Ärztinnen zu bekommen. Und bei Psychotherapie, bei Psychotherapeutinnen sogar 9% niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und das zeigt uns erstmal, dass es einen erschwerten Zugang gibt in die Gesundheitsversorgung. Aber in Bezug auf die Psychotherapeutinnen, wenn man sich an das Ergebnis erinnert, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Diskriminierung, Rassismuserfahrung, Angst und Depressionsstörungen und dass es dann auch noch einen erschwerten Zugang gibt zu Psychotherapeutinnen, diese Dynamik ist natürlich wirklich besorgniserregend. Und das war quasi das zweite große Finding. Und hier sieht man auch, wie wichtig es ist, dass man mit unterschiedlichen Methoden dort reingeht, weil man bei dem ersten immer sagen kann, naja, gut, das sind subjektive Erfahrungen. Stimmt das denn wirklich? Können die das Leute überhaupt selber einschätzen, ob sie jetzt Depressionen, Angststörungen haben und so weiter? Was ich ein bisschen weird finde, dass man das sagt, aber egal. Aber hier sehen wir quasi aus einer anderen Perspektive, dass es durchaus auch einen erschwerten Zugang gibt. Und in der Kombination ergeben sich Mechanismen, die man dann sichtbar machen kann und dann vielleicht auch Maßnahmen entwickeln kann, um das irgendwie anzugehen. Das war so das zweite Hauptfinding. Und das dritte war, dass wir sehen konnten, dass also es gibt den Morbus Mediterraneus. Das ist quasi ein medizinischer Begriff, der nicht mehr quasi offiziell gelehrt wird, aber der quasi implizit in den Institutionen der Gesundheitsversorgung immer noch vorhanden ist. Ja, auch bei Ärztinnen und Ärzten immer noch gebraucht wird im Sprachgebrauch. Das sagt im Grunde genommen aus, dass vor allen Dingen Frauen aus dem globalen Süden oder aus der Mittelmeerregion und so weiter in ihrem Schmerzempfinden übertreiben würden. Hm. Also diesen Morbus Mediterraneus bezeichnet man als auch Morbus Bosporus, Mamma Mia Syndrom. Da gibt es so ganz, ganz unterschiedliche Benennungen, Bezeichnungen für. Aber im Grunde genommen geht es darum, Frauen würden aus dieser Region einfach übertreiben. Und dann könnte man sagen, mein Gott, dann gibt es halt dieses Vorurteil oder sowas, aber das hat reelle Folgen. Also Frauen werden zum Beispiel keine PDAs gesetzt bei Entbindungen, weil der Arzt sagt, die übertreibt doch sowieso nur, die braucht keine Schmerzmedikation. Und dieser Frage wollten wir halt empirisch nachgehen, lässt sich das systematisch tatsächlich finden und wir finden das. Ja, also irgendwas zwischen 30% und 40% aller muslimischen Frauen berichten davon, dass sie nicht ernst genommen werden von ihrem Arzt. Ähnliche Werte haben wir bei schwarzen Frauen. Und was uns hier aber überrascht hat, war, dass auch in Anführungsstrichen weiße Frauen auch davon berichten, nicht ernst genommen zu werden von ihrem Arzt und ihrer Ärztin. Was uns wiederum dann zu der Erkenntnis gebracht hat, dass es eine weiße männliche Norm gibt. Und alles, was davon abweicht, wird im Grunde genommen nicht ernst genommen. Das ist das Ergebnis, was wir dort mitgenommen haben. Und das ist das, was ich im Grunde genommen ganz am Anfang meinte. Daraus folgt ja jetzt dann schon, darüber nachzudenken, dass man die Erfahrungswelten von, ich mache es jetzt ganz plakativ, von Aisha in Neukölln und Renate in Münster nicht gegeneinander ausspielt, sondern Renate aus Münster deutlich macht, guck mal, Aisha macht ähnliche Erfahrungen, wie du sie machst. Da geht es nicht darum, dass das eine gegen das andere gesetzt wird, sondern dass man gemeinsam darüber nachdenken muss, welche Mechanismen führen denn dazu, dass ihr diese Erfahrung macht in der Gesundheitsversorgung. Das ist ein anderer Zugang, als zu sagen, okay, ich muss jetzt quasi die Gesundheitsversorgung nur für Aisha besser machen, sondern ich muss sie auch für Renate in Münster besser machen. Also daraus entwickeln sich ja auch neue Formen von Allianzen, von politischen Bewegungen und so weiter, weil das Ziel, das strukturelle Problem quasi fokussiert wird und nicht quasi das über Gruppen geregelt wird. Also das war quasi ein weiteres Ergebnis. Und dann das letzte war, das hat Hans Vogt vor allen Dingen gemacht, dass wir uns Lehrmaterialien angeguckt haben. Und da gibt es im Grunde genommen eine Über- und eine Unterrepräsentation von rassistisch markierten Personen. Mhm. Unterrepräsentation zum Beispiel bei der Bebilderung von Hautkrankheiten taucht quasi schwarze Haut dort nicht auf. Und da könnte man sagen, so what? Aber auch das hat reelle Effekte. Wir kennen das aus der internationalen Forschung, vor allen Dingen aus den USA, dass zum Beispiel Gerätschaften, die Hautkrebs erkennen sollen, auf schwarze Hauttypen nicht reagiert. Also somit kann man diese Diagnostiken nicht durchführen bei rassistisch markierten Personen. Und dann gibt es aber auch eine Überrepräsentation. Zum Beispiel bei Alkohol, Drogenkonsum tauchen dann plötzlich rassifizierte Personen auf, die dann bebildert werden. Also man sieht quasi hier, dass ein institutionelles Wissen beziehungsweise Nichtwissen eingeschrieben ist in die Institutionen der Gesundheitsversorgung. Das heißt, wenn man hier politisch was machen, müsste man sich darüber nachdenken, was habe ich eigentlich für Lehrmaterialien, wo taucht hier Rassismus auf oder eine rassismuskritische Ausbildung von Medizinstudierenden. All diese Fragen sind damit mit diesem Ergebnis natürlich berührt gewesen. Genau, das sind so die Hauptergebnisse.
Ja, danke für die Einblicke. Auch, dass du immer gleich die Methoden dazu gesagt hast, zeigt, was für eine methodische Vielfalt ihr bei dem Bericht angewendet habt und dass ihr eigentlich allen Objektivitätsdiskussionen den Nährboden genommen habt, damit würde ich sagen. Ich würde jetzt zu guter Letzt zum Jahresende kommen. Das war ja auch nochmal aufregend. Am 6. November zerbrach die Ampelkoalition, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz die Entlassung des Bundesfinanzministers Christian Lindner veranlasste. Und im Februar 25 stehen jetzt Neuwahlen an. Und in der Wissenschaft werden ja die Auswirkungen des Ampelaus auch auf Forschung diskutiert. Und da werden so zum Beispiel die institutionellen Förderungen in Gefahr gesehen. Und auch jetzt ganz anekdotisch bei uns persönlich haben viele gezittert und einige zittern auch immer noch. Das heißt, die Abhängigkeiten sind in der Wissenschaft real spürbar. Wo siehst du so die Unsicherheiten und die unsichere Zukunft und den Zusammenhang mit so gesellschaftlichen Themen zu Wissenschaft?
Also ich würde sagen, was wir in diesem Jahr erlebt haben, ist eine klare politische Zäsur. Im Grunde genommen von 2015, von dem Sommer der Migration, also von der Fluchtmigration, dann 2020 natürlich Halle Hanau, George Floyd, die weltweiten Proteste darum, bis jetzt. Und da ist ja viel auch in die Forschung investiert worden, auch zu Recht investiert worden. Ja, also das Dezim wäre ja ohne die Migration, die Fluchtmigration im Sommer 2015 undenkbar, weil dann plötzlich klar wurde, man braucht Wissen zu Prozessen, Entwicklung von Migration, aber auch in Verbindung mit Integration. Und dieses Wissen gab es natürlich in Deutschland, aber es war klar, es muss gebündelt werden, dieses Wissen muss zusammengetragen werden. Und aus diesem Wissen müssen dann quasi politische Beratungen formuliert werden oder aufgesetzt werden. Ich glaube, und das gilt ja auch für das, was 2020 nach Halle-Hanau passiert ist. Auch hier wurde ja der nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitor in Auftrag gegeben, ja, von der damaligen Bundesregierung noch unter Angela Merkel, was natürlich schon auch eine jahrzehntelange Forderung der Wissenschaft war, dass es natürlich sowas wie ein Monitoring braucht, wenn wir Rassismus und Diskriminierung untersuchen wollen. Aber nichtsdestotrotz war das der politische Hintergrund, ja auch der Entwicklung der Forschung. Und das kommt jetzt zu einem Ende. Und das liegt natürlich an einem Rechtsruck, der in dieser Gesellschaft stattfindet, wo es sehr, sehr viel um Abschottung geht, wo es sehr, sehr viel um Abschiebung geht, was sich auch vermischt mit so neuen Formen von Nationalismus und so weiter. Und das hat natürlich dann eine Forschung, weil die Prioritäten sich plötzlich verändern und politische Akteure zum Teil der Meinung sind, dass es dann quasi diese Forschung nicht mehr braucht, was absurd ist, weil Migration ja weitergehen wird und weil Migration ja auch eine Form der Vergesellschaftung darstellt und auch darstellen wird. Und all die Debatten, die wir auch in der Zukunft noch führen würden über Fachkräftemangel, über Diskriminierung, über Rassismus, über Institutionen, die sich migrationsgesellschaftlichen Realitäten anpassen müssen, über die Integration von Personen, die neu in dieses Land kommen. All diese Fragen werden ja nicht verschwinden, sondern sie werden wahrscheinlich noch wichtiger und noch drängender sein als in den Jahren zuvor. Und das finde ich jetzt schon eine wirklich gefährliche Entwicklung. Ich hoffe, dass quasi jetzt in dem Wahlkampf das durchaus nochmal thematisiert wird, dass es hier eine Stärkung der Forschung braucht, aber auch, dass die neuen Koalitionsparteien diese Wichtigkeit sehen und dass das dann quasi auch strukturell gut abgesichert ist, also finanziell gut abgesichert ist, weil wir brauchen eine gute Forschung, um, wie gesagt, dieses Land auf das, was auf es zukommt, auch sicher zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
Ja. Ja, wir sind jetzt am Ende des Jahres erstmal angekommen, haben viele wichtige und auch bewegende Momente Revue passieren lassen. Und wichtig ist vielleicht zum Schluss zu sagen, vieles, was in 2024 passiert ist, bleibt natürlich in unserer Folge unerwähnt. Und eins davon ist zum Beispiel auch die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS, die am 14. Mai final beschlossen wurde und am 11. Juni in Kraft trat. Hierzu könnt ihr Hörerinnen und Hörer gerne in unser Melting Pot Archiv gehen und fast ein Jahr zurückscrollen auf den 15. November 23. Da hatten wir nämlich mit Bernd Kasparek über die GEAS-Reform gesprochen. Und jetzt zum Schluss gebe ich noch einmal das Wort an dich, Gian. Wir haben immer die Rubrik Letzte Worte. Und da wollte ich dich ganz gerne fragen, ob du vielleicht nicht deine Vorsätze für 25 verrätst, aber vielleicht deine Wünsche an 2025.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt so ein Zitat von Gramsci, wo er so einen Rant ablässt über quasi die Leute, die so Neujahres-Dinge sich vornehmen, so als ob es keine Kontinuität der Zeit geben würde und man sich jetzt sagt, oh, jetzt mache ich irgendwie alles anders. Und dass es im Grunde genommen ja jeder Tag dafür da ist, um das Leben, Gesellschaft quasi neu zu gestalten. Deswegen schwebt sein Geist quasi über mir, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass... Also zum Beispiel jetzt, wir haben ja gesehen, dass eine Diktatur in Syrien gestürzt wurde, was, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber es hat kaum 48 Stunden, nachdem das passiert ist, ging schon Diskussionen über Rückkehrprämien, Abschiebungen und so weiter los. Und ich würde mir halt wünschen, dass die demokratischen Kräfte in diesem Land dieser Versuchung widerstehen, jetzt sofort in diese Debatten einzusteigen, sondern den Leuten auch erstmal ihre Freude darüber lassen, dass das jetzt dort passiert ist, dass man aber auch gleichzeitig die Komplexität erkennt, weil zum Beispiel Kurdinnen in der Region um Rojava im Grunde genommen sowohl aus der Türkei als auch durch die islamistischen Kräfte in Syrien extrem unter Druck geraten und angegriffen werden und tagtäglich eigentlich ums Überleben kämpfen müssen. Diese Leute dürfen wir nicht vergessen. Und das würde ich mir wünschen, dass man da endlich anfängt, diese Komplexitäten wahrzunehmen und jetzt nicht sofort wieder verfällt in so einen migrationsfeindlichen Diskurs. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Errungenschaften, die wir in den letzten 10 Jahren hatten, und die gab es ja, dass wir als aktive Zivilgesellschaft diese Errungenschaften niemals vergessen. Und die basieren ja nicht quasi nur auf unseren Handlungen, sondern auf progressiven Kräften der letzten 100, 200 Jahre. Und ich glaube, das ist das, was man vergisst in diesen Zeiten, dass wir mit all unseren, mit unserem politischen Engagement ja immer aufsetzen auf das, was schon vorher da war. Und wir im Grunde genommen den Backlash, den wir gerade erleben, in Bezug auf Rassismus, in Bezug auf Migrationsfeindlichkeit und so weiter, aber auch in Bezug auf so einen Antifeminismus durchaus auch als Erfolg sehen können. Weil der Backlash ist eine Antwort auf gesellschaftlichen Wandel. Und vielleicht müssen wir in dem jetzigen Moment 2 Schritte zurück, um dann wieder Anlauf zu nehmen und 5 Schritte vorwärts zu kommen.
Ja, danke für deine letzten Worte und danke, dass du unser Gast warst hier bei Melting Pot. Das hat uns sehr gefreut. Und auch danke an dich, Merve, als Moderationsduo hier.
Ja, danke.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns über Hinweise, Kommentare, Anregungen zu der Folge. Und wir wünschen euch allen ein gutes Jahresende, ein paar schöne freie Tage und bis zum 15. Januar, würde ich sagen. Tschüss.
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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot, Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.